SRF 1.
Uhr, ich begrüße Sie zum Rendezvous am Mittag mit diesen Themen. Der Topf ist bereits leer. Nun verlangen die Schweizer Städte vom Bund mehr Geld für Verkehrsprojekte in der Agglomeration. Der Protest zeigt Wirkung. Die Urner Regierung verzichtet vorerst auf ein Asylzentrum in Selisberg. Dann, wie sich Donald Trumps Falschaussagen in den Gehirnen einnisten. Die Manipulationsthese eines amerikanischen Sprachforschers. Und im Tagesgespräch Tatjana von Steiger. Sie ist es, die der kleinen Schweiz im Organisationskoloss UNO Gehör verschafft. Wie sie das macht, erzählt sie um eins. Im Studio sind Brigitte Kramer und Valerie Wacker mit den Nachrichten.
Die Agglomerationsprogramme, über die Kantone, Städte und Gemeinden ihre Verkehrsinvestitionen koordinieren, wirken sich positiv auf die Verkehrsplanung aus. Zu diesem Schluss kommt der Schweizerische Städteverband, nachdem er das Planungsinstrument untersucht hat. Die Agglomerationsprogramme müssten zwingend fortgesetzt werden. Der Städteverband setzte sich deshalb intensiv für den neuen National- und Agglomerationsverkehrsfonds ein. Dieser müsse rechtzeitig bereitstehen für die dritte Generation der Agglomerationsprogramme. In Selisberg wird vorerst kein Asylzentrum eingerichtet, wie das Urner Regierungsrat mitteilt. Im Talboden bestünden derzeit genügend Unterkunftsplätze. Weiter kündigt der Regierungsrat an, die Vorkommnisse in Selisberg in Gesprächen mit allen Beteiligten aufarbeiten zu wollen. Bei einem Informationsanlass zum geplanten Asylzentrum Anfang August hatten Einwohner von Selisberg Regierungsrätin Barbara Bär derart beschimpft, dass der Anlass abgebrochen wurde. Russland hat Kampfflugzeuge nach Iran verlegt und von dort aus Angriffe in Syrien geflogen. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte Einsätze gegen die Terrororganisation Islamischer Staat und die Al-Nusra-Front, unter anderem in Aleppo und in Idlib. Dabei seien Munitionslager zerstört worden. Iran unterstützt wie Russland den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad im Krieg gegen Aufständische und gegen den IS. Nach einem Luftangriff auf ein Spital in Jemen hat die von Saudi-Arabien geführte Militärallianz angekündigt, den Vorfall untersuchen zu lassen. Die Untersuchungskommission werde bei Ärzte ohne Grenzen weitere Informationen einholen und diese prüfen, heißt es in einer Mitteilung. Die Hilfsorganisation hatte die arabische Militärkoalition, die in Jemen gegen die Houthi-Rebellen kämpft, für den Luftangriff auf das Spital verantwortlich gemacht. Laut Angaben von Ärzte ohne Grenzen waren beim Angriff auf das von ihr unterstützte Spital 11 Zivilisten getötet worden. Seit Venezuela am Samstag die Grenze zu Kolumbien wieder dauerhaft geöffnet hat, haben bereits 127.000 Venezolanerinnen und Venezolaner in Kolumbien eingekauft. Das teilt die kolumbianische Einwanderungsbehörde mit. Venezuela hatte die Grenze vor einem Jahr aus Sicherheitsgründen geschlossen. Wegen der schweren Wirtschaftskrise sind im Land unterdessen viele Grundnahrungsmittel und Medikamente nicht erhältlich. Deshalb öffnete Venezuela die Grenze in den vergangenen Wochen bereits mehrmals kurzzeitig für Fußgänger, damit diese in Kolumbien einkaufen konnten. China hat von der Wüste Gobi aus den ersten Quantenkommunikationssatelliten ins All geschossen. Der Satellit MOSI ist benannt nach einem chinesischen Philosophen aus dem 5. Jahrhundert vor Christus. Er soll abhörsichere Daten über lange Distanzen übermitteln können, ohne dass diese von Hackern abgehört oder gelesen werden können. Sollte versucht werden, Daten abzufangen, würde der Absender umgehend alarmiert. Der Luzerner Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler meldet für das erste Halbjahr 372 Millionen Franken Gewinn. Das sind knapp 4% mehr als in der Vorjahresperiode. Der Umsatz stieg um 3,4% auf 4,6 Milliarden Franken. Das größte Wachstum verzeichnete Schindler nach eigenen Angaben in Europa und Amerika. In China hingegen sei das Geschäft rückläufig gewesen. Auch der Sanitärtechnikkonzern Geberit hat Umsatz und Gewinn in den ersten 6 Monaten des Jahres gesteigert. Laut Mitteilung stieg der Umsatz um 13% auf rund 1,5 Milliarden Franken. Der Gewinn sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 45% auf 316 Millionen Franken gestiegen. Im vergangenen Jahr hatte es wegen einer Übernahme einen Gewinneinbruch gegeben. Der britische Schauspieler Hugh Grant erhält am Zurich Film Festival das Goldene Auge für sein Lebenswerk. Grant gehöre zu den beliebtesten Stars der Filmwelt, teilten die Direktoren des Zurich Film Festivals mit. Er habe während Jahrzehnten eindrückliche Leistungen erbracht mit umwerfendem Charme und Charisma. Grant, der in Filmen wie Four Weddings and a Funeral, Notting Hill und Love Actually mitspielte, wird die Auszeichnung im September persönlich entgegennehmen. Das Wetter. Heute scheint weiterhin meist die Sonne und es wird 27 bis 31 Grad warm. Es entstehen vor allem in den Bergen lokale Schauer und Gewitter. Morgen kann es bereits am Morgen lokal einen Schauer oder ein Gewitter geben. Tagsüber bleibt es teils sonnig, aber gewitterhaft bei spülwarmen 25 bis 29 Grad. Im Süden ist es morgen meist sonnig und erst gegen Abend gibt es örtlich Platzregen oder Gewitter bei 29 Grad.
In Zürich ist es die Tramverbindung über die Hardbrücke, bei Thun ist es die Umfahrung und in Lausanne das Fuss- und Velowegnetz. All diese Verkehrsprojekte werden von Gemeinden, Kantonen, Regionen und dem Bund gemeinsam geplant und finanziert. 6 Milliarden Franken hat der Bund 2008 für solche Agglomerationsprogramme reserviert. Jetzt ist das Geld praktisch aufgebraucht, in der Hälfte der vorgesehenen Zeit. Deshalb fordern die Städte nun vom Bund neues Geld. Warum, weiß Max Ackermann.
Immer mehr Verkehr auf der Straße, der Schiene, auch auf Velo- und Fußwegen. Und nirgends ist das Gedränge so groß wie in den Agglomerationen. Städte und ihr Umfeld brauchen am dringendsten intelligente Lösungen für ihre Verkehrsprobleme, sagt Corinne Mauch, Stadtpräsidentin der grössten Schweizer Stadt Zürich.
Es ist für die ganzen Wirtschaftsräume enorm wichtig, dass der Verkehr zirkulieren kann, dass dieser Wachstumsprozess auch verbunden ist mit einer Lebensqualität, die hoch ist in den Städten.
Jenes Verkehrsmittel fördern, das am meisten Sinn macht. Das ist ein Grundsatz der Agglomerationsprogramme, betont Kurt Fluri, Präsident des Schweizerischen Städteverbandes.
Das heisst, man entscheidet sich nicht aus ideologischen Gründen beispielsweise primär für den motorisierten Individualverkehr oder nur für den ÖV.
Sondern entscheide situativ, baue hier eine Umfahrungsstraße, dort eine neue Tramlinie und am dritten Ort ein sinnvolles Velowegnetz. Seit knapp 10 Jahren macht da auch der Bund mit. Insgesamt 6 Milliarden Franken wurden reserviert für Verkehrsprojekte in den Agglomerationen. Ein Betrag, der eigentlich für 20 Jahre hätte reichen sollen, nach der Hälfte der Zeit aber bereits praktisch aufgebraucht ist. Nicht, weil man sorglos mit dem Geld umgegangen wäre, versichert Kurt Fluri, sondern weil die Verkehrsprobleme so drängend seien.
Dieser rasche Verbrauch des Fonds ist der Beweis des Erfolgs und nicht ein Indiz für eine sorglose Ausgabe.
So finanziert der Bund nun mehrere Dutzend Projekte mit. Etwa die Busbevorzugung im Raum Luzern, die Aufwertung der Altstadt von Gossau oder den Umbau des Bahnhofplatzes Brieg in einen ÖV-Knotenpunkt. Straßenbahn- oder Metrolinien wären ohne Bundeshilfe nicht mehr finanzierbar, sagt Claudine Wissa, die Gemeindepräsidentin von Bussigny. Gerade die Metro von Lausanne zeige, dass solche Projekte weit über die Standortgemeinde hinauswirkten.
Man hat gesehen, dass das Leben der Lausanner total geändert hat und das hat einen Einfluss auf den ganzen Kanton, vielleicht sogar noch weiter.
So seien enorm viele Pendlerinnen und Pendler vom eigenen Auto auf die Metro umgestiegen. Damit solche Erfolgsgeschichten wiederholt werden können, müssen die Bundesmittel weiter fließen und langfristig gesichert werden, und zwar im Rahmen des Nationalstraßen- und Agglomerationsverkehrsfonds NAF. Ein Milliardenprojekt, das in der Herbstsession von den eidgenössischen Räten verabschiedet werden soll. Der Benzinpreis wird wohl um 4 Rappen ein bisschen erhöht, der Straßenverkehr erhält etwas mehr Geld aus der Mineralölsteuer als bis jetzt, dafür werden Agglomerationsprogramme fest verankert. Die SVP möchte zwar mehr Geld für den Straßenverkehr, nach der verlorenen Milchkuh-Initiative ist die Straßenlobby aber etwas geschwächt. Linksgrün auf der anderen Seite bedauert, dass es nicht mehr Geld gibt für den öffentlichen und den Langsamverkehr. Wenn die Agglomerationsprojekte aber im NAF drin bleiben, ist wenigstens ein Minimalziel erreicht. Städteverbandspräsident und FDP-Nationalrat Kurt Fluri glaubt deshalb, dass der Kompromiss gute Chancen hat.
Wenn nicht dramatisch noch eine Umlagerung in die eine oder andere Richtung folgen sollte, dann wäre die NAF-Vorlage gefährdet, aber im Moment sieht es nicht so aus.
Das letzte Wort haben dann allerdings die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Voraussichtlich nächstes Jahr kommt der NAF vors Volk.
Minuten vor 1. Sie hören das Rendezvous am Mittag mit diesen weiteren Themen. Auch aus dem kleinen westafrikanischen Gambia sind immer mehr Menschen auf der Flucht. Afrika-Kenner Heinrich Bergstresser erklärt, warum.
Wirtschaftskrise, Unterentwicklung, bittere Armut und einfach, es herrscht ein Klima der Angst in dem Land.
Und kurz vor 1 kommt Stahlarbeiter Peter Jordi ins Schwitzen.
Eine trockene Hitze wäre angenehmer, aber wenn eine Feuchtigkeit gegossen ist, das drückt so extrem in das Werk hier. Man tut das Arbeitsshirt sicher etwa 3-mal ausdrehen am Tag.
Weil der wirtschaftliche Druck gross ist, wird im Stahlwerk Gerlafingen neu auch im Sommer gearbeitet. Zuerst nach Selisberg. Es passiert nicht alle Tage, dass eine lokale Politveranstaltung in einer Turnhalle nationale Schlagzeilen macht. Doch der Protest der Bevölkerung von Selisberg im Kanton Uri gegen ein geplantes Asylzentrum von Anfangsmonat artete derart aus, dass die Sozialdirektorin den Anlass abbrechen musste. Nun krebst gar die ganze Urner-Regierung zurück. Zumindest vorerst. Zentralschweiz-Korrespondent Bert Vogts.
Die Turnhalle in Selisberg war bis auf den letzten Platz besetzt, die Emotionen kochten hoch. Empörte Einwohner unterbrachen die Urner-Regierungsrätin Barbara Bär schon am Anfang der Infoveranstaltung. Sie wurde beschimpft und schließlich verließen viele den Saal unter Protest. Der Widerstand gegen den Plan, in einem früheren Hotel ein Asylzentrum einzurichten, richtete sich also direkt gegen die Regierungsrätin. Man warf ihr vor, sie habe das Dorf vor vollendete Tatsachen gestellt. Die Lage gleich neben dem Schulhaus sei ungeeignet, die Anzahl Flüchtlinge mit 60 viel zu hoch für das Dorf mit seinen 700 Einwohnern. Bär ihrerseits reichte Strafanzeige ein gegen Gerüchte, das Immobilienbüro ihres Mannes sei in die Vermietung der Unterkunft verwickelt gewesen. Die Fronten waren verhärtet. Nun, nach der Sommerpause, ist der Urner Regierungsrat über die Bücher gegangen und hat, um Zeit zu gewinnen, das ganze Projekt sistiert. Dies sei möglich, schreibt die Regierung in einer Mitteilung, weil die Zahl der Asylbewerber, die Uri aufnehmen muss, im Sommer unter den Prognosen geblieben sei. Nun wolle man sich mit allen Betroffenen und Verantwortlichen an einen Tisch setzen und mit Hilfe eines externen Mediators eine kantonale Gesamtschau erarbeiten. Gleichzeitig packt die Regierung auch die Gelegenheit, die Sozialdirektorin Barbara Bär aus der Schusslinie zu nehmen. Das Dossier Asyl wird nämlich neu nicht mehr von ihr allein, sondern von einem sogenannten Asylausschuss geleitet, in dem neben ihr noch zwei weitere Regierungsräte Einsitz nehmen. Den Vorsitz hat zudem nicht die kritisierte Sozialdirektorin selber, sondern der Regierungspräsident Landammann Beat Jörg. Das Ziel der heutigen Beschlüsse ist klar. Uri will die Wogen glätten, möglichst schnell wieder Ruhe ins Asylwesen bringen. Allerdings, die Urner-Regierung dürfte wenig Interesse daran haben, das Projekt ganz zu beerdigen. Schließlich ist der Mietvertrag für das ehemalige Hotel bereits unterschrieben und längerfristig wird der Kanton zusätzliche Plätze für Asylsuchende brauchen. Definitiv ist deshalb noch längst nicht entschieden, wie es in Selisberg weitergeht.
Bert Vogt. Eritrea, Somalia, Afghanen oder Syrer. Viel wurde in den vergangenen Wochen und Monaten über diese Asylsuchenden geschrieben und gesprochen. Weniger bekannt ist, dass auch zunehmend Menschen aus Gambia auf der Flucht sind. Sie verlassen das Land in Westafrika, das kaum ein Viertel so groß ist wie die Schweiz. Sie suchen ihr Glück anderswo, auch bei uns. Die Zahl Asylsuchender aus Gambia ist im ersten Halbjahr gegenüber dem Vorjahr um über 80% gestiegen. Gut 700 Gambierinnen und Gambier sind in die Schweiz eingereist. Der Journalist Heinrich Bergstresser arbeitet unter anderem für das unabhängige GIGA-Forschungsinstitut in Deutschland und ist auf Westafrika spezialisiert. Ich habe ihn gefragt, wovor fliehen die Menschen in Gambia?
Sie fliehen wegen der Perspektivlosigkeit, besonders für die jüngere Generation, und einfach, es herrscht ein Klima der Angst in dem Land. Und diese beiden zusammen ergeben schon eine Mixtur, die einfach dafür sorgt, dass diese überwiegend jungen Menschen sich aufmachen gen Europa.
Und sind es primär wirtschaftliche Gründe oder politische, welche die Menschen vertreiben?
Wenn ich vom Klima der Angst spreche, dann bedeutet das ja, dass ein System dort existiert, was durch Willkür, Launenhaftigkeit, Unberechenbarkeit gekennzeichnet ist. Und zugleich ist diese Willkürherrschaft nicht bereit oder willens, wirtschaftliche Perspektiven aufzubauen, das Land so zu entwickeln, dass ein Großteil der jüngeren Generation eine Chance hat, nicht nur zu überleben, sondern tatsächlich auch die Chance hat, ein relativ angenehmes Leben zu führen. Und davon ist Gambia meilenweit, wahrscheinlich Lichtjahre entfernt.
Sind das vor allem besser gebildete, besser gestellte Leute, die Gambia verlassen?
Nein, das kann man so nicht sagen, weil insgesamt ist die Analphabetenquote in dem Land sehr, sehr hoch. Aber zugleich haben wir auch eine sehr, sehr junge Gesellschaft. Das heißt also, die unter 18-Jährigen machen einen Großteil der Gesellschaft aus. Und wenn es wenig Chancen gibt, sich irgendwie zu reproduzieren, dann schaut man sich um und erkennt, aha, dort, wo Milch und Honig fließen, das ist irgendwo ganz woanders, jenseits des Mittelmeeres. Und dorthin treibt es viele dieser Jugendlichen. Aber sie haben auch Vorbilder, weil es gab ja auch offizielle Auswanderungen in den 60er, 70er, 80er Jahren, vor allen Dingen nach Großbritannien. Und daher bestehen Beziehungen und Austausch von Informationen. Und hinzu kommt natürlich die digitale Welt, die dafür sorgt, dass ein Bild gezeichnet wird aus Europa, aus der Welt, was so mit der Wirklichkeit in der Regel ja nicht übereinstimmt. Aber nichtsdestotrotz, es wirkt dann tatsächlich auch wie ein Magnet und der Druck von innen, das zusammen ist eigentlich hinreichend, um die Menschen auf den Weg zu bringen.
Was ist denn der Grund, dass gerade jetzt immer mehr Menschen das Land verlassen?
Was in Gambia passiert, fast unbeachtet von der westlichen oder von der Weltöffentlichkeit, ist, dass dieser Despot mittlerweile, der eine Fassadendemokratie regiert, dass dieser Despot Jammeh in den letzten Jahren die Schraube der Repression und der Willkür jedes Jahr weiter angedreht hat. Und das vor dem Hintergrund, dass eine desolate Opposition in keiner Weise in der Lage ist, diesen Machtanspruch und diese Machtdurchsetzung von Jammeh herauszufordern. Es kam ja sogar zu dieser absurden Situation, dass Gambia, die US-amerikanische Staatsbürger sind mittlerweile, dass die versucht haben, vor einiger Zeit einen Putsch zu inszenieren in Gambia, der aber gescheitert ist. Und das zusammen mit einer desolaten Wirtschaftslage ergibt nur das Ergebnis, dass diese Menschen weg wollen unter allen Umständen.
Gambia ist ja ein extrem kleines Land, hat nur gut 1,7 Millionen Einwohner. Was bedeutet das jetzt, wenn die Jungen das Land verlassen?
Naja, Sie müssen sich vorstellen, bei der Unabhängigkeit Mitte der 60er Jahre war die Bevölkerung nur ein Fünftel dessen, was sie heute ausmacht. Also diese knapp 2 Millionen, vergleichen Sie mal mit den damaligen etwa 400.000 Menschen. Das heißt, das Land ist ja in der Größe gleich geblieben, aber die Bevölkerung hat sich verfünffacht. Und das vor einem Hintergrund von Wirtschaftskrise, Unterentwicklung, bitterer Armut. Das zusammen führt einfach dazu, dass die jungen Menschen eigentlich nichts zu verlieren haben und glauben, wenn sie es schaffen, irgendwie durch die Sahara zu kommen, irgendwie nach Europa zu kommen, dass sie dort eine Chance haben.
Sagt der Westafrika-Spezialist Heinrich Bergstresser. Sie bringen Drogen, sie bringen Verbrechen, sie sind Vergewaltiger.
They bring in drugs, they bring in crime, they're rapists, and some, I assume, are good people.
So spricht Donald Trump, der republikanische Präsidentschaftskandidat in den USA, über Mexikaner. Er behauptet viel, aber vieles davon kann er nicht mit Fakten belegen. Trotzdem glauben ihm seine Leute blindlings. Wie kommt das, hat sich der amerikanische Sprachforscher George Lakoff gefragt. Und nun die These aufgestellt, Trump manipuliere mit einem linguistischen Trick die Gehirne seiner Anhänger. USA-Korrespondentin Priscilla Imboden hat George Lakoff getroffen.
Die kriminellen Mexikaner, die schwache Obama-Regierung, die korrupte Hillary Clinton. Donald Trump nimmt Konzepte, die bereits im öffentlichen Gedächtnis existieren, und verstärkt sie, indem er diese Zusammenhänge ohne Ende wiederholt. Das sei äußerst wirksam, sagt George Lakoff, Professor für kognitive Wissenschaft an der Universität Berkeley in Kalifornien.
When something's repeated, it strengthens the neural circuitry in your head for that thing.
Wenn er solche Bilder wiederholt, so stärkt das die entsprechenden neurologischen Verbindungen im Gehirn. Damit werden diese Zusammenhänge zugänglicher. Zum Beispiel, dass eine Grenzmauer nach Mexiko gebaut werden muss, obwohl heute mehr Mexikaner zurückkehren, als in die USA einwandern.
They don't matter because they don't fit the worldview. You know, so, and not only that, what Trump does is use your own brain against you. That is, he uses the unconscious mechanisms of thought to change things.
Diese Fakten spielen keine Rolle, weil sie nicht in die entsprechende Wertvorstellung passen. Donald Trump benutzt die unterbewussten Mechanismen des Gehirns, um seine Ziele zu erreichen. Das Schüren der Furcht vor Gewalt und Terror gehöre dazu, sowie, dass er die Politelite diskreditiere. Das fördere den Wunsch nach einer starken Führerfigur, wie er sich darstelle. Mit seiner Rhetorik könne Trump Menschen, die ganz andere Wertvorstellungen haben, nicht auf seine Seite ziehen. Aber die politische Mitte könne er beeinflussen, sagt George Lakoff. Und auch bei Linken wirkten sich konservative Wortschöpfungen aus.
So one of the techniques on the right has been for the last 20 years at least to repeat ideas framed in terms of right-wing thought.
Seit zwei Jahrzehnten ist es eine Taktik der Rechten, Sachen so zu benennen, wie es aus einer konservativen Weltsicht Sinn macht, und diese Worte ständig zu wiederholen, bis sie in den Gehirnen verankert sind. Beispiel dafür sei etwa die Death Tax, zu Deutsch Todessteuer. Diesen Namen gaben sie der Erbschaftssteuer, die ab einem Vermögen von 5 Millionen Dollar fällig wird. Die Benennung führe dazu, dass diese Steuer äußerst unpopulär sei. Die Konservativen in den USA hätten verstanden, dass moralische Vorstellungen und nicht Fakten in der Politik entscheidend seien, sagt Lakoff. Die Demokraten hingegen hinkten hinten nach. Sie machten Fehler, meint der Wissenschaftler.
What they need to do differently, first of all, is give their own moral views.
Sie müssten ihre eigenen Wertvorstellungen formulieren. Mitgefühl, die Regierung als Mittel, um Schulen, Straßen, Patentämter zu schaffen, die die Freiheit aller vergrößern. Und erklären, dass das amerikanisch ist. Präsident Barack Obama meistere das, sagt Lakoff. Hillary Clinton sei aber viel schwächer. Die Demokraten müssten ihre Rhetorik verbessern, denn das Phänomen Trump werde nicht verschwinden, warnt der angesehene Sprachforscher der Universität Berkeley.
It's going to leave terrible traces, no matter how badly he loses.
Auch wenn er haushoch verliert, wird Donald Trump tiefe Spuren hinterlassen. Trumps viele Falschaussagen hätten sich in die Gehirne eingenistet und bereiteten den Weg für einen nächsten Trump. Dieser könne es vielleicht schaffen, als autoritärer Führer ins Weiße Haus gewählt zu werden.
Sieben Minuten vor eins. Die Sommerferien sind gestrichen. Das hört niemand gern. Aus wirtschaftlichen Gründen müssen die Stahlarbeiter des Werks in Gerlafingen aber diesen Sommer zum ersten Mal durcharbeiten. Die Betriebsferien wurden abgeschafft. Zu groß ist der Konkurrenzdruck. Alex Moser.
Bisher hatte Peter Jordi im Sommer immer Betriebsferien. Doch weil der wirtschaftliche Druck im Stahlgeschäft so groß ist, steht er nun auch im Sommer am Pfannenstand, dort wo es 50 bis 60 Grad heiß ist. 8 Stunden am Tag arbeitet er in dieser brütenden Hitze und dann kommt im Sommer auch noch die Luftfeuchtigkeit dazu.
Jetzt gerade hier an diesem Arbeitsplatz, auch der Strangos, die spüren das auch. Wenn wir eine höhere Luftfeuchtigkeit haben, dann ist es noch viel schlimmer. Also eine trockene Hitze wäre angenehmer, aber wenn eine Feuchtigkeit gegossen ist, das drückt so extrem in das Werk hier. Man tut das Arbeitsshirt sicher etwa dreimal ausdrehen am Tag.
Die Firma Stahl Gerlafingen lässt dieses Jahr erstmals auch im Sommer die Öfen brummen. Einerseits, weil sie im internationalen Wettbewerb mithalten muss und andererseits, weil die Baufirmen in der Schweiz vermehrt auf die Sommerpausen verzichten und auf Stahl angewiesen sind. Früher legten die Stahlfirmen vor dem Sommer große Lager an. Heute sei dies ein zu großes Risiko, sagt Daniel Äbli, der Leiter des Stahlwerks Gerlafingen.
Also wenn wir jetzt zum Beispiel eben den Schrott teuer einkaufen müssen vor den Sommerferien, weil alle noch auf Hochdruck produzieren, auch unsere Konkurrenten, und nachher dann während den Sommermonaten die Preise wieder fallen, dann haben wir eben auf diese 20.000, 30.000 Tonnen zusätzliches Lager einen Verlust, oder, von pro Tonne 10, 20, 30 Franken, oder, was dann eben gleich auch Millionen bedeuten können in diesem Umfeld.
Bis zur Jahrtausendwende seien die Preise stabiler gewesen. Starke Schwankungen von Monat zu Monat, wie man sie heute kennt, habe es damals nicht gegeben. Der Grund war, dass der Schrott, aus dem der Stahl gewonnen wird, bis in die 90er Jahre nicht exportiert werden durfte. Das heißt, Firmen wie die Stahl Gerlafingen konnten die Preise diktieren. Der Markt wurde jedoch geöffnet. Schweizer Schrotthändler verkaufen nun auch ins Ausland und nicht nur an die Stahl Gerlafingen.
Das bedeutet, dass eben die Preise sich je nachdem richten, ob zum Beispiel die Türkei Bedarf hat oder nicht. Die kaufen dann jeweils 100, 200.000 Tonnen pro Monat locker ein, oder, im Ausland. Und das hat dann immer sofort einen Einfluss auch auf die Preise hier auch in der Schweiz.
Dies bedeutet nämlich, dass der Rohstoff Schrott für die Stahl Gerlafingen teurer wird. Die Stahlarbeiter hier im Stahlwerk Gerlafingen stehen also unter wirtschaftlichem Druck. Mit Stahl lässt sich nämlich nicht mehr so viel Geld verdienen wie früher, noch weniger mit Schweizer Stahl. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, muss Peter Jordi deshalb nun auch im Sommer an die heißen Kessel.
Wenn es wirtschaftlich etwas bringt, darum tut man sich ja bereit, erklären, hier den Arbeitsplatz zu betreuen.
Viel anderes bleibt ihm nicht.
Der Bericht von Alex Moser. Frage an Massimo Agostinis von der SRF Wirtschaftsredaktion. Das Stahlwerk in Gerlafingen produziert Stahl aus Schrott. Ist das quasi eine Nische, die dem Schweizer Hersteller das Überleben sichert?
Ich würde sagen, es ist etwas mehr als eine Nische, weil doch 50% aller nachgefragten Baustahle in der Schweiz, die kommen aus Gerlafingen. Das Werk hat sich dort eine Nische erarbeitet, aber insofern, als dass es den gesamten Schrott quasi in der Schweiz einkaufen kann, fast alles. Das sind kurze Wege, das sind billigere Einkaufspreise, als wenn es dies aus dem Ausland importieren müsste. Und deshalb überlebt dieses Werk Gerlafingen auch zur internationalen Konkurrenz, weil im Ausland werden ja auch Baustahle produziert.
Um sich wirtschaftlich zu behaupten, brennen die Schmelzöfen in Gerlafingen nun aber auch im Sommer. Wie gut kann sich denn die Schweizer Stahlbranche ganz allgemein im internationalen Umfeld halten?
In der Schweiz gibt es noch zwei Stahlwerke, die behaupten sich eigentlich recht gut. Das Stahlwerk Emmenbrücke, welches zur deutschen Schmolz und Bickenbach mit Holdingsitz in der Schweiz gehört. Dieses hat sich spezialisiert auf die Herstellung von Spezialstahlen für die Autoindustrie. Und das Werk Gerlafingen, das zur italienischen Beltrame-Gruppe gehört, hat sich, wie gesagt, auf die Herstellung von Baustahlen spezialisiert. Die beiden, die überleben, weil sie mit sehr wenig Personal sehr viel Stahl produzieren können. Und damit halten sie die Personalkosten unter der Kontrolle und können deshalb konkurrenzfähig bleiben.
Die Stahlindustrie ist weltweit unter Druck. Woran liegt das? An China vor allem, das den Markt mit Stahl überschwemmt.
Ja, das ist sicher ein sehr wichtiger Grund. Während der weltwirtschaftlichen Boomzeiten wurden überall die Stahlkapazitäten hochgefahren. China war da mit an der Weltspitze. Jetzt geht es der Weltwirtschaft nicht so gut. Und China fährt seine Produktion nur sehr langsam zurück. Es hat sich darauf verlegt, seine Stahle zu subventionieren und so auf den Weltmarkt zu bringen. Das gefällt der europäischen Stahlindustrie nicht. Die protestiert bei der Europäischen Union. Die hat auch Strafzölle verhängt gegen gewisse chinesische Stahle. Aber offenbar reicht das nicht, weil diese Stahle, die kommen trotzdem nach Europa, wenn es Spezialprodukte sind, und setzen so die hiesige Industrie unter Druck.
Wie stark spüren die Schweizer Werke diesen Druck?
Sie spüren es auch, weil die Preise für alle Stahlsorten, die gehen runter und sie müssen mit diesen tieferen Preisen umgehen können. Eben, sie müssen konkurrenzfähig bleiben, indem sie mit wenig Personal versuchen, Schritt zu halten mit diesen tiefen Preisen.
Einschätzungen von Wirtschaftsredaktor Massimo Agostinis. Es ist eins. Gleich auf SRF 1 und 4. Wie schafft es die Schweiz, bei der grossen UNO in New York nicht unterzugehen, sich einzubringen, mitzugestalten? Wir fragen die zuständige Diplomatin Tatjana von Steiger nach den Schlagzeilen, heute mit Valerie Wacker.
Das Planungsinstrument, über das Kantone, Städte und Gemeinden ihre Verkehrsinvestitionen koordinieren, wirke sich positiv auf die Verkehrsplanung aus. Zu diesem Schluss kommt der Schweizerische Städteverband, nachdem er das sogenannte Agglomerationsprogramm untersucht hat. Vorerst gibt es kein Asylzentrum in Seelisberg, wie der Urner Regierungsrat mitteilt. Es bestünden derzeit genügend Unterkunftsplätze im Talboden. Die Vorkommnisse in Seelisberg sollen in Gesprächen mit allen Beteiligten aufgearbeitet werden. Russland hat Kampfflugzeuge nach Iran verlegt und von dort aus Angriffe in Syrien geflogen. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte Einsätze unter anderem in Aleppo und Idlib.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.